Ich brauche jetzt auch einen Kaffee.
Weißt du eigentlich, wo der Zucker ist?
Kann ich was von deiner Milch haben?
Ja, ist eh nicht meine.
Und, wie war deine Woche so?
Du warst ja jetzt auch in Theresienstadt auf Exkursion.
Ja.
Erzähl mal, wie war's?
Es war viel, auf jeden Fall. Es war super informativ, aber auch wahnsinnig anstrengend. Also sowohl physisch als auch psychisch.
Ja.
Wir sind ja auch letzte Woche dienstags schon losgefahren. Sehr früh, mein Wecker hat um 4.30 Uhr geklingelt, weil ja man muss ja dann mit dem Bus fahren. Wir sind um 6.30 Uhr sind wir losgefahren. Mhm. Und wann waren wir da? Ich glaube gegen 15 Uhr oder so.
Okay.
Also das ist auch tatsächlich gar nicht so weit weg von Prag, aber nochmal ein bisschen nördlicher.
Okay.
Und Theresienstadt ist auch ein kleines Örtchen, also es ist nicht groß, es hat auch nicht viele Einwohner und ja, die Stadt, also erstmal die Optik von der Stadt fand ich irgendwo beeindruckend, weil man nicht wusste, ob es schön oder hässlich ist. Also was heißt hässlich, okay. Aber es waren halt, also man muss sich vorstellen, Theresienstadt an sich wurde ja schon von Grund auf damals im 18. Jahrhundert als Gefängnisstadt gebaut.
Mhm.
Und es ist, die ganze Stadt ist halt mehr oder weniger so schachbrettartig. Und man hat nur in der Mitte dann quasi den Marktplatz. Aber drumherum ist jede Straße sieht auch einfach gleich aus.
Ach krass.
Ich weiß
okay.
nicht, wie oft wir uns verlaufen haben.
Ja.
Und außenrum ist es irgendwie ein bisschen wie so ein Stern. Also
okay.
von den, weil da, also da gibt es auch noch richtige Mauern und alles.
Ach krass, okay.
Und die Häuser dort, das sind teilweise schon auch schöne alte Häuser, die gleichzeitig aber auch total runtergekommen sind.
Okay.
Und ich finde, also ich persönlich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Ästhetik, weil das irgendwie Schönheit und Zerfall zugleich ist. Da kommt dann so meine kleine Kunsthistorikerin aus mir raus.
Ja.
Aber was ich halt an der Stadt einfach so teilweise auch, es ist halt teilweise auch absurd, weil diese ganze Stadt war ja früher in der NS-Zeit, war ja ein jüdisches Ghetto, eins der größten, beziehungsweise auch neben dem Warschauer und Krakauer Ghetto auch eins der bekanntesten,
ja.
Wo unzählig Tausende, Zehntausende, ich weiß nicht sogar, ob Hunderttausende, bin mir gerade mit den Zahlen nicht mehr ganz sicher, Jüdinnen und Juden ja damals dorthin deportiert wurde.
Ja.
Und das, dazu muss man auch sagen, das verwechseln viele, es ist kein KZ gewesen. Viele denken irgendwie immer, Theresienstadt war ein KZ, aber es war ein Ghetto, beziehungsweise ein Gefängnis irgendwo.
Ja.
Und das war ja die ganze Stadt und jetzt ist halt die ganze Stadt wieder ein Wohnort.
Ja,
und das ist irgendwie super komisch, wenn man sich das vorstellt, weil die Leute auch in den gleichen Häusern wohnen.
Ja. Das finde ich irgendwie auch ganz komisch. Wenn
und
das so
hat einem, wenn man da durchläuft, eine ganz, ganz komische Atmosphäre gegeben, wo man dann auch nicht so richtig wusste, was man denken soll,
ja.
fühlen soll. Und generell die Stadt so um 19 Uhr abends war gefühlt tote Hose draußen, da gibt es keine Bars. Es gibt so kleine Supermärkchen, aber die sind so ein bisschen wie in südlichen Ländern. Das sind so kleine Läden, wo dann aber alles vollgestopft
ja,
ist.
Ja, okay, krass, ja.
Das sind dann quasi die Supermärkte dort.
Ach so, ja, okay.
Ja, man merkt halt auch, dass es eine sehr arme Stadt ist.
Okay.
Eben weil ja auch sehr viele schon sehr runtergekommen
ja.
ist. Gut, ich weiß nicht, wie es da auch mit Denkmalschutz aussieht.
Ja.
Ja. Und mittwochs dann hatten wir quasi unseren Hauptprogrammtag.
Mhm.
Da mussten wir auch schon früh starten. Das war auch ein bisschen das Anstrengende an der Exkursion. Das war alles sehr streng getaktet.
Ja, okay.
Auch unsere Unterbringung war recht streng. Also um 22 Uhr war Ausgangssperre.
Ach,
also
echt?
Man ist dann auch nicht mehr reingekommen.
Ach krass, okay.
Man durfte keinen Alkohol trinken. Ja. Man durfte auch nach 22 Uhr nicht mehr in den Hof, um zu rauchen.
Ach, oha.
Also es war super streng. Ich muss es gestehen, wir haben uns nicht wirklich dran gehalten. wir haben uns trotzdem abends im Supermarkt eine Flasche Wein gekauft und haben uns dann teilweise mit ein paar in den Zimmern getroffen und irgendwie noch Karten gespielt.
Ja,
oder so.
Aber ist ja klar.
Und das, finde ich, gehört auch zu einer Exkursion einfach dazu. Ja. Aber mit Mittwochs war es dann auch so, von 8 bis 8.30 Uhr war Frühstück und dann hat die Führung begonnen. Und das war auch super schön gemacht, weil die Führung, das sind zwei FSJler aus Deutschland, die halt für diese deutschen Touri-Gruppen quasi dann verantwortlich sind. Und die beiden haben auch die Führung gemacht. Und die waren ja auch in unserem Alter, was ich auch voll gut fand. Und der hat es auch super gut gemacht und sind dann eben so durch den Ort gelaufen und haben an verschiedenen Stationen Halt gemacht, wo er halt die Geschichte erzählt hat, von den Gebäuden erzählt hat. Und da gab es ja auch die Orte, das ist auch teilweise in diesen, nicht in der Stadtmauer drin, aber da sind wie so kleine, auch nicht Katakomben, ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Da war dann zum Beispiel, da wurden die Toten dann zum Beispiel gewaschen und aufbereitet und so weiter. Und sind dann auch noch da gibt es auch ein paar kleinere Museen und haben die uns noch angeguckt und dann hatten wir danach, die ging auch dann bis 12, also war auch echt lange.
Okay.
Und dann hatten wir von 12 bis 12.30 Uhr Mittagessen, also so getaktet war das. und danach hatten wir ein Zeitzeuginnengespräch und das war unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie man das benennen kann.
Ja.
Die kam aus Prag ursprünglich und also die hieß Evelina Merova und die wurde eben als 10-Jährige, glaube ich, wurde sie dann nach Theresienstadt gebracht mit ihrer Familie. Ihre Großeltern sind, glaube ich, relativ zeitnah dann dort schon gestorben. Also muss man auch dazu sagen, das sind ein paar 10.000 Menschen auch unter anderem wegen den Lebensbedingungen dort ja auch gestorben.
Ja, ja, ja.
Oder auch ermordet worden.
Ja, ja.
Und sie wurde dann, sie wurden auch alle getrennt. Also sie ist quasi in so eine Art Kinderheim gekommen. Die Mutter in die Unterkunft für die Frauen und der Vater eben in die Unterkunft für die Männer. Ja. Und er hat dann dort bis 43 hat die dort gelebt und wurde dann da gab es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Deportationen es nach Auschwitz gab, aber auf jeden Fall 43 im Dezember, glaube ich, wurde sie dann nach Auschwitz deportiert mit ihren Eltern und oder sogar nur mit ihrer Mutter, ich weiß es nicht mehr. Und das war nämlich damals auch so ein relativ besonderer Zug, der nach Auschwitz ging, weil in der Regel sind fast alle Züge damals wurden selektiert, so wurde das damals genannt. Und bei denen war das eben nicht so. Die hatten dann so ein Ding bekommen mit SB, ich glaube, das stand für Sonderbehandlung.
Ja, ja, ja.
Und dann wurde nämlich auch zu der Zeit das Theresienstädter Familienlager oder irgendwie so hieß das, in Auschwitz dann quasi geöffnet, wo die dann auch hingekommen sind. Aber das SB-Sonderbehandlung hieß halt trotzdem Vergasung.
Ja, ja, ja.
Und ja, dort hat sie dann logischerweise gelebt, ist dann aber tatsächlich als das Familienlager hätte oder halt dann zur Selektion gegangen ist und der Großteil wurde ja dann auch vergast. Freddy Hirsch zum Beispiel, der ist relativ bekannt, der war auch in Theresienstadt und der hat damals sich sehr, sehr stark für die Kinder dort eingesetzt. Yeah. Der wurde dann auch mit vergast und ihre Mutter und sie wurden dann aber in der Selektion, die haben Arbeiterinnen gesucht,
mhm,
in einem anderen Lager. Mhm. Und ihre Mutter und sie haben sich dann, also sie hat sich für älter ausgegeben und ihre Mutter für jünger,
mhm,
dass sie quasi als, mhm, Arbeiter, mhm, ausgewählt werden.
Ja.
Und sind dann so eben der Vergasung entkommen, ja, und sind dann woanders hin. Und ja, hat dann da auch nochmal erzählt, wie es weiterging. Ihre Mutter ist dann auch irgendwann gestorben, weil, mhm, sie keine Kraft mehr hatte. Und ja, also ich kann jetzt auch nicht mehr die ganze Geschichte rekapitulieren, ja, aber das war unfassbar bewegend.
Ja.
Und sie wurde dann, als dann der Krieg vorbei war, wurde sie von einem sowjetischen Arzt quasi adoptiert,
mhm,
und ist mit ihm nach Leningrad gezogen.
Okay. Mhm.
Und hat dann dort gelebt und hat dann auch später, das fand ich halt auch so krass, sie wollte halt immer zurück nach Prag,
ja,
und wollte auch Tschechisch studieren,
ja,
wurde dann aber abgelehnt, und unter anderem, und da merkt man halt auch, wie verankert Antisemitismus einfach,
ach, krass,
war, unter anderem halt deswegen nicht angenommen.
Ah, okay.
Und hat sich dann auch nochmal auf anderen Unis dann für Spanisch und Deutsch beworben, mhm, und ist dann auch Deutschlehrerin geworden. Also,
okay,
sie kann auch Deutsch sprechen.
Ja.
Genau, und was ich auch eindrücklich fand, wir hatten dann auch noch recht viel Zeit, sie selber Fragen zu stellen. Sie hat selber tatsächlich erst in den 90er Jahren angefangen, darüber zu reden und, mhm, sogar auch,
ja,
da erst ihren Kindern davon, ja, erzählt, dass sie in Theresienstadt war und in Auschwitz war. Und das finde ich halt, ja, auch so krass. Aber ich glaube, man kann sich das selber gar nicht vorstellen, wie unfassbar viel Zeit es auch einfach braucht, solche Dinge zu verarbeiten.
Ja.
Ich glaube, man wird es auch nie verarbeiten,
ja,
können. Man hat das auch bei dem Gespräch total gemerkt, wenn manche Fragen, ist sie halt sofort, hat sich sofort abgeblockt.
Ja.
Wo man halt gemerkt hat, okay, das wird ihr zu persönlich.
Ja.
Und sie hat auch am Ende gesagt, sie hätte auf jeden Fall noch deutlich mehr zu erzählen gehabt, aber das wäre viel zu grausam, als dass wir uns das vorstellen könnten. Und hat dann auch am Ende nochmal eine klare Botschaft uns auch weitergegeben, dass wir und unsere Generation es aktuell in der Hand hat,
ja,
die aktuelle Tendenzen zu stoppen,
ja,
und dass es an uns liegt, ob sowas nochmal wiederholt,
ja,
wird oder nicht.
Ja.
Und das finde ich auch nochmal unfassbar wichtig zu verdeutlichen.
Ja.
Aber
ich finde, es ist auch ein unfassbares Glück, dass wir noch die Möglichkeit haben, auch Zeitzeugen zu treffen, weil
es gibt,
wir sind ja die Generation, wo so langsam ausstirbt, dass es noch Zeitzeugen gibt, die,
ja,
erzählen können. Und manchmal frage ich mich, wie das wird, wenn es irgendwann mal gar keine Zeitzeugen mehr gibt. Und es gibt ja Projekte, dass manche ja auch jetzt versuchen, Tonspuren oder Videoaufnahmen mit den Zeitzeugen jetzt noch zu machen, dass wenn die irgendwann mal sterben, dass man das dann noch hat.
Mhm.
Aber ich finde es irgendwie, ja, das zeigt eigentlich auch, wie sehr wir es in der Hand haben, weil wir noch die Möglichkeit haben, mit Zeitzeugen zu reden und wir aber auch gerade in einer Zeit leben, in der das vielleicht auch schon wieder ein bisschen aufkocht, das ganze Thema.
Ja, aktuell, also ich finde eh, dass es aktuell wieder wahnsinnig präsent wird, weil man, finde ich, auch gerade merkt, wie präsent Antisemitismus in den ganzen Jahrzehnten unterschwellig immer da war.
Ja, ja.
Und ich habe das Gefühl, langsam kommt es an die Oberfläche.
Ja.
Und ja, Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sind von so unfassbar großem Wert und so wie ich das auch verstanden habe, gibt es auch von Theresienstadt auch nur noch 5. Beziehungsweise auch die halt zu ihrer Zeit dort waren.
Ja.
Und ja, was ich dann auch doof fand, das habe ich auch nicht verstanden, warum die das Zoom-Gespräch nicht mit aufgezeichnet haben, weil ich auch noch gefragt hatte.
Ach so.
Aber das,
ja,
weil ich finde das irgendwie,
hätte man machen können.
Ich bin bei sowas, denke ich mir auch immer, lieber einfach alles aufzeichnen.
Vielleicht wollte sie es auch nicht, das kann auch sein.
Ja, klar, das weiß man nicht.
Ja.
Da muss man dann natürlich auch die Privatsphäre respektieren.
Ja.
Aber ich glaube auch, und das ist auch so ein bisschen meine Angst, dass wenn es irgendwann wirklich gar keine ZeitzeugInnen mehr gibt, dass diesen gut komplett nachvollziehen, wird man nie können, nee. Wie es war, aber dass dieses Gefühl und die Sensibilität dafür für jetzt die jüngere Generation nicht mehr da sein wird.
Nee, und ich finde, du kannst noch so viel da über die Zeit lernen im Rahmen von Schulunterricht oder sonst irgendwie. Ich finde, ein Gespräch mit einem Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin, da kommt nichts anderes ran. Also das ist so, also wir hatten das auch, wir hatten auch mal in der Schule eine Zeitzeugin. Ich finde, das hinterlässt so viel, das kannst du anders gar nicht begreifen. Und du begreifst ja trotzdem noch nicht alles, weil du nicht dabei warst und das nur ein Bruchteil ist von dem, was die Leute erlebt haben.
Total, weil diese Gespräche machen das Ganze halt auch erst real für einen. Weil davor denkt man, ach ja, es ist ja nur in der Schule irgendwelche Fakten, die waren irgendwann mal ganz weit in der Vergangenheit. Das habe ich ja eh nicht mehr mitbekommen. Aber wenn man dann wirklich mit einer Person spricht, die dabei war, die das miterlebt hat, dann merkt man erst, okay, das war wirklich, also da gibt es wirklich Menschen, die den ganzen Schrecken und dieses ganze Leid vollkommen miterlebt haben.
Ja, und manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass viele Leute denken, ja, das waren diese 12 Jahre Nazi-Regime und danach war es dann auch okay. Aber die Leute schleppen das ja ihr ganzes Leben lang mit sich rum.
Total.
Und du kommst ja auch nicht aus einem Ghetto oder aus einem Arbeitslager oder aus einem KZ raus und lebst dein Leben wieder vor, sondern du musst dich ja auch erstmal wieder eingliedern. Und es gibt ja auch Leute, die haben nie wieder irgendwie zurück in ein geregeltes Leben gefunden.
Ich meine, auch nicht nur die psychischen massiven Schäden. Ich glaube, das wird man, wenn man sowas miterlebt hat, nie wegbekommen. Das wird man sein ganzes Leben lang mittragen. Aber bei ihr war es halt zum Beispiel auch so, als dann Winter war und sie dann nicht mehr in Auschwitz war, sondern in diesem anderen Lager. Und die hatten ja auch so gut wie keine Kleidung, wo sie dann mehr oder weniger barfuß im Schnee Strecken laufen musste und ihre Füße schon so abgestorben waren, hat sie erzählt, dass die schon richtig dunkel waren.
Yeah.
Wo dann auch die, ich glaube, als sie dann quasi, als dann NS vorbei war und sie dann quasi mehr oder weniger von dem Arzt da mitgenommen wurde, wo die eigentlich ihre Beine hätten abputt oder ihre Füße wollten sie amputieren. Genau. Wurde dann doch nicht, aber sie meinte auch, das hat sehr, sehr lange gedauert, dass sie wieder dann laufen konnte. Mhm. Und ja.
Ja.
Das hat auch für mich, ich meine, ich habe mich ja auch schon auch im Studium schon viel mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Und man denkt dann immer, ja, man weiß ja dann eh schon viel und ist vorbereitet, aber auch als ich da in dem Raum saß, ich habe auch keine Frage stellen können, weil ich echt, keine Ahnung, ich war so sprachlos. Ich habe auch ein bisschen geweint, muss ich sagen. Dass man in dem Moment dann auch irgendwie das alles auch erstmal sacken lassen muss.
Total, ja.
Das Ungute war dann nur, dass unser Programm dann weiterging. Eigentlich hatten wir dann quasi freie Zeit, aber wir wollten vormittags in der Führung schon ins Krematorium, aber das war da, die hatten Mittagspause. Und dann sind wir halt direkt nach dem Zeitzeugenengespräch ins Krematorium rein. Und da war für mich dann auch over and end. Ja. Da bin ich dann auch erstmal heulend wieder raus, weil.
Ja. Das war viel zu viel.
Und man hatte, also das war so ein, in dem Raum gab, also wenn man da rein ist, gab es erstmal links noch so einen Raum, wo die Leichen gewaschen wurden und, nee, nicht gewaschen, aber obduziert wurden nach den Todesursachen und so weiter. Und dann war da eben diese große Halle mit den Brennöfen.
Ja.
Und die waren ja auch alle noch, also es war ja auch alles noch so erhalten. Ja. Und ich glaube, ich hatte selten so ein ungutes Gefühl, als ich da, wie ich da durchgelaufen bin. Da weiß man, also ich finde da auch gar keine richtigen Worte für, aber weil da hat halt die ganze Geschichte, die Evelina davor erzählt hat, hat halt dieser Raum richtig greifbar und realisierbar gemacht. was da passiert ist.
Ja, und ich finde, also wenn du jetzt auch sagst, dass die eigentlich gerade so der Vergasung entkommen sind, indem sie halt dann so Arbeiterinnen wurden, die Mutter und sie, dann finde ich das irgendwie auch so krass, dass sie dann aber, also dass es noch das Glück gab, dass sie jetzt immer noch lebt und vor euch saß und euch das, oder im Zoom-Meeting saß und das erzählen konnte, weil
sie hätte genauso hätte, in einem von den in den Brennöfen.
Ja, und das ist nicht so unwahrscheinlich. Also das vielleicht eine andere Aussage oder halt das richtige Alter und dann.
Ja, wäre sie halt nicht in ein anderes KZ verlegt worden, sondern wäre gestorben.
Ja.
Ja. Und das war halt auch der Punkt, wo ich sag, dass also die Exkursion war auf jeden Fall wahnsinnig gut, aber für mich persönlich, und ich bin halt auch, es ist ja auch immer eine persönliche Sache und eine individuelle Sache, aber ich bin ein sehr sensibler Mensch und auch ein sehr empathischer Mensch und kann mich halt manchmal zu sehr in Situationen reindenken und reinfühlen. Ja. Und das hat mir da halt auch einfach nicht gut getan, weil wir auch, dadurch, dass wir halt so ein straffes Zeitprogramm hatten, hatte ich keine Zeit, das zu verarbeiten.
Ja.
Deswegen habe ich dann auch, ich wollte ja eigentlich auch für einen Beitrag was aufnehmen, aber es ging einfach nicht. Ich habe mich selber nicht wohl gefühlt damit und ich fand es auch irgendwo unangebracht in so einer Situation, da das Aufnahmegerät rauszupacken.
Ja, du, das verstehe ich voll. Ja.
Da muss man dann halt manchmal auch irgendwie so persönliche Grenzen setzen.
Ja.
Wir haben dann auch, wir sind nochmal zu so einem anderen Gedenkstein oder zu so einem anderen Ding gelaufen. Und dann haben wir uns auch mit, also zwei Freunde und mit dem Tourguide haben wir uns dann noch einen Kaffee gesetzt, weil wir gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht noch ewig selber in das Museum und was auch immer reingehen. Man braucht jetzt auch wirklich einfach mal eine kurze,
ist auch mal einen kurzen
Recap und irgendwie wenigstens ein bisschen die Energie wieder auftanken. Deswegen haben wir da, glaube ich, auch abends echt die Flasche Wein gebraucht.
Ja, um da mal wieder ein bisschen rauszukommen.
Ja.
Ja, aber da finde ich es gerade da dann krass, dass ihr so einen strikten Zeitplan hattet, weil ich finde, gerade bei so einem, bei so einer Exkursion oder bei so einem Thema braucht man eigentlich auch mal irgendwie die Zeit oder den Raum mal für sich, das irgendwie zu verarbeiten, was man gemacht hat, ohne direkt von einem zum nächsten.
Ja, vor allem saßen wir dann, also wir hatten dann nochmal Abendessen, nochmal eine halbe Stunde, das ist halt auch so, eine halbe Stunde Zeit fürs Essen ist halt schon so stressig.
Ja.
Und saßen dann aber auch nochmal bis irgendwie 8:30 in der Exkursionsgruppe zusammen.
Ja.
Und mussten da dann auch nochmal den Tag, und das war, also meine Freundin und ich hatten irgendwann einfach auch keine Lust mehr.
Ja.
Weil du hattest halt wirklich einfach über 12 Stunden Tagesprogramm.
Ja, und total so, heftiges.
Mit so einem Thema, wo man dann auch denkt, okay, bitte lass mich einfach in Ruhe.
Ja.
Und am nächsten Tag hatten wir dann nochmal, sind ja dann donnerstags auch wieder gefahren und hatten dann nochmal ein Gespräch mit dem pädagogischen Leiter und mit dem Chefhistoriker. Da muss ich aber ehrlich sagen, und das war doof für mich, aber ich habe echt nicht zugehört, weil ich auch so müde war und so kaputt, dass ich da echt nicht nochmal so eine Auffassungsfähigkeit hatte.
Ja.
Ja, und dann sind wir auch schon wieder zurückgefahren. Aber ja, der Busfahrer war witzig. Der hat extra mit uns an der Grenze bei so einem zollfreien Einkaufszentrum gehalten.
Das ist cool.
Dass da jeder nochmal Sachen einkaufen kann.
Ach, cool.
Ja, aber ich bin ja dann auch direkt krank geworden.
Ja.
Ich glaube, es war auch echt die Tagesanstrengung und es war halt auch wirklich, also es war nochmal ein bisschen kälter auch als hier.
Ja.
Und wenn man dann halt wirklich nonstop einfach nur draußen rumläuft.
Ja, das wird nichts,
deswegen hat es mich, glaube ich, auch so heftig erwischt. Ja. Ich glaube, es war auf jeden Fall gut, dass ich dort war. Es war ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Erfahrung, die werde ich definitiv mitnehmen, auch in Zukunft und auch, glaube ich, immer in meinem Kopf beibehalten. Mhm. Ich fahre jetzt ja auch im Dezember nochmal nach Buchenwald, beziehungsweise nach Weimar.
Ja.
Da hat aber meine Freundin auch schon gesagt, soll ich mich davor schon mal ein bisschen, dass man sich davor schon mal psychisch ein bisschen drauf einstellt, dass ich da nicht wieder so einen Mental Breakdown dort habe. Da bin ich auch nochmal sehr gespannt, weil das ist ja dann wirklich ein KZ und nicht nur, und was heißt nicht nur, aber halt.
Ja, ja, es ist nochmal was anderes.
Es ist nochmal was anderes, weil es ist ja auch kein eigener Ort, der quasi, es ist ja wirklich dann nur der.
Ja, das KZ.
Die Gedenkstätte, ja. Der Raum. Da bin ich auch mal gespannt. Irgendwie habe ich eh das Gefühl, zur Zeit, ich weiß nicht, ob du das auch hast, das Thema ist gerade so überall präsent und ich setze mich gefühlt gerade ständig in irgendeiner Art und Weise auch mit dem Thema auseinander.
Ja, also ich kenne das auch, aber ich mache da manchmal auch bewusst so eine Pause mit diesem Thema, weil wir hatten das eben auch dann in der Schule halt im Winter jetzt dieses Jahr. Und das, also, und ich bin auch privat total interessiert an dem Thema. Also ich lese auch Bücher dazu und so. Aber das war dann auch eine Zeit, wo ich gesagt habe, nee, ich kann jetzt nicht auch noch privat Bücher dazu lesen, weil das ist einfach too much dann irgendwann. Oder ich weiß nicht, kennst du Schindlers Liste?
Ja. Ja. Habe ich auch schon oft angeguckt.
Ja, genau. Aber da habe ich dann irgendwie auch gesagt, das kann ich jetzt gerade nicht angucken, weil es einfach zu viel ist. Und aber nee, ich war auch in Dachau mal.
Ja, da waren wir auch damals. Aber das finde ich interessant. Ich war damals in der Realschule in Dachau und ich finde es ganz spannend, wie unterschiedlich man das wahrnimmt, wenn man älter ist.
Okay, ja, bin ich auch mal gespannt. Also
weil ich war damals 15.
Ja, 15 und, ist aber auch krass jung, finde ich.
Und da nimmt man, so, da hat man halt vielleicht auch noch nicht so dieses Verständnis.
Nee.
Und dann nimmt man das vielleicht auch eher so als lästigen Schulausflug wahr.
Ja.
Als wenn man das dann wirklich, wenn man älter ist und halt auch, das sag ich mal, universitär halt auch macht. Es ist halt ein riesengroßer Unterschied. Das ist mir total aufgefallen.
Ja. Ja, nee, also wir waren gar nicht von der Schule aus dort, weil unser Geschichtslehrer Angst hatte, dass wir uns nicht zusammenreißen. Dann durften wir nicht.
Ist auch schwierig.
Ja. Und dann war ich aber mit meinem Vater, als ich 17 war dort, also auch noch gar nicht so lange her. Aber das, also es war auch unfassbar viel irgendwie, was da auf einen eingeprasselt ist irgendwie. Und ich glaube auch, dass wenn ich es als Schulausflug gehabt hätte, hätte ich es anders wahrscheinlich wahrgenommen. Aber so waren wir halt nur zu zweit und dann
hat man halt auch mehr Ruhe.
Ja, und hat man mehr Ruhe und auch jemand, mit dem man sich da ernsthaft drüber unterhält.
Ja.
Und wir haben keine Führung gemacht, sondern wir sind halt selber da durchgelaufen und dann setzt du ja deine Schwerpunkte auch irgendwie anders.
Ja, das stimmt.
Aber ich weiß auch noch, ich bin da irgendwie heimgekommen und ich glaube, ich hatte dann erstmal zwei Nächte lang Albträume davon, weil es einfach so viel war irgendwie. Und dann habe ich auch irgendwie erstmal eine Pause gebraucht. Aber es ist ein unfassbar krasses Thema.
Und
Es ist eigentlich irgendwie immer präsent. Aber ich finde es auch tatsächlich gut, dass es immer präsent ist.
Absolut, absolut.
Weil ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn irgendwelche Leute sagen, naja.
Nicht schon wieder das Thema.
Nicht schon wieder. Und ich bin so, ja. Aber das ist halt, also es ist halt passiert so. Und es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und das sollte bitte nicht wieder passieren.
Eben. Ja, ich hatte nämlich, das war halt letzte Woche. Oder war das diese Woche? Nee, diese Woche tatsächlich. Da war jetzt ja von Montag bis Donnerstag wurde im Landratsamt auch mit Kooperation beim französischen Filmtag wurde von Claude Lanzmann oder Lancement, also das ist ein Franzose, aber ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Der hat in den 70er Jahren den Film Shoah gedreht. Und das ist ja, also der geht ja ewig lang und der hat damals sämtliche Zeitzeugen aufgesucht und mit denen die interviewt und also Zeitzeugen aus verschiedenen Lagern, aber auch damalige NS-Leute. Und die NS-Leute hat er auch tatsächlich versteckt gefilmt und ich habe mir am Mittwoch halt auch nur einen kleinen, also einen Teil davon angeguckt. Aber allein Mittwoch ging schon fast 3 Stunden. Also der Film ist wirklich lange. Und das war halt auch nochmal wahnsinnig eindrücklich, wobei mich das nicht in dem Sinne bewegt hat, weil ich, also nicht so bewegt hat wie das Reale, weil ich, glaube ich, von dem Film auch einfach ein bisschen überfordert war.
Okay.
Weil irgendwie, ich weiß nicht, das waren so viele verschiedene Leute, die auch gezeigt wurden und man wusste ja auch dann nicht, was davor schon gezeigt wurde, also wie der Film davor schon verlief. Aber auch die Gespräche, gerade die beiden Gespräche mit den NS-Leuten, die fand ich halt auch, also ich fand es auch gut und ich finde es auch wichtig, dass auch solche Leute interviewt werden.
Ja, klar.
Finde ich aktuell fast, also nicht, also finde ich, sollte auch sowieso mehr gemacht werden, weil die sterben halt auch.
Ja.
Das war ganz spannend, weil einer von den beiden, der war, sag ich mal, relativ reflektiert. Und der andere, und das fand ich, da wurde man innerlich schon richtig aggressiv, der war irgendein Leiter von, ich weiß gerade gar nicht mehr, irgendwas hatte der halt mit dem Verkehr zu tun, also mit den Bahnen, mit dem Schienenverkehr. Und hat da halt mehr oder weniger alles geregelt und erlaubt und nicht erlaubt. Und über ihn gingen ja logischerweise auch die ganzen Deportationszüge.
Ja.
Und der musste das damals alles absegnen und so weiter. Und als dann der Spruch kam, oder als er dann gesagt hat, was damals in Auschwitz passiert ist, das wusste er nicht. Da hatten die nie eine Ahnung von, kannte er nicht, wusste er nicht. Und irgendwann später hatte der Claude den nochmal auf das KZ an oder hatte der nochmal eine Frage gestellt und dann hat er auch so geantwortet: ja, das eine KZ, ach, wie heißt das nochmal? Auschwitz, wo ich auch dachte:
Scheiße.
Auschwitz ist das bekannteste KZ. Und das war so wie, also so, als ob das dir der Name nicht einfällt. Und das macht einen dann richtig, richtig wütend, wenn man sowas sieht. Aber den Film, ich würde mir den gerne irgendwann mal ganz angucken, aber ich glaube, der geht 540 Minuten oder so.
Also
der ist wirklich, wirklich sehr, sehr lang. Aber ich finde den Film auch wahnsinnig wertvoll, dass da halt damals jemand los ist und halt sämtliche Zeitzeugen aufgenommen hat und mit denen Gespräche geführt hat. Und halt auch alle aus unterschiedlichen Ländern. Also es waren dann Juden aus Griechenland, welche aus Polen. Also der hat da irgendwie nicht nur die deutschen Juden und Jüdinnen damit reingenommen, sondern halt auch kleinere Gruppen, die halt auch Opfer davon waren.
Ja.
Was ich auch sehr wichtig finde. So schlau wie ich bin, habe ich dann am nächsten Tag noch der Junge im gestreiften Pyjama angeguckt.
Linda, das hätte ich gar nicht geschafft, das alles. Theresien statt dann der Film, dann noch der Junge im gestreiften Pyjama.
Ja, weil eine Freundin hat mir neulich davon erzählt und ich kannte den nicht und ich wollte den dann unbedingt mal angucken. Ich muss sagen, das Ende war, also der Film ist wahnsinnig bewegend, aber es gab halt auch ein paar Sachen, die mich total gestört haben. Deswegen war das auch okay, weil ich finde, ich würde nicht sagen, der Film verharmlost, aber der stellt manche Dinge einfach nicht so krass nicht so dar, als es halt in Realität war. Und das finde ich dann auch wieder schwierig, aber so die Moral der Geschichte fand ich halt auch sehr eindrücklich, dass eben letzten Endes jeder ein Mensch ist und in sowas geraten kann, in so eine Gaskammer geraten kann.
Ja, also ich habe das Buch dazu auch gelesen. Also das kann ich auch empfehlen. Du hast zwar jetzt schon den Film geguckt, aber das Buch ist schon nochmal echt gut und also es bringt auch sehr viel mehr rüber als der Film. Aber das, ich finde, das ist auch eines der besten Bücher, das ich gelesen habe, dass sich mit dem ganzen Thema irgendwie befasst, weil ich es eben auch so eindrücklich finde, dass bei der Junge im gestreiften Pyjama eben ein Kind, das erzählt. Also es ist aus der Sicht von einem Kind passiert.
Ja.
Und das nicht dieses
typische Narrativ.
Typische Narrativ, was dann entweder manchmal sehr moralapostelmäßig, also es ist ja auch klar bei dem Thema, aber was dann manchmal too much irgendwie ist. Oder dann diese Riesenweitsicht auf alles, sondern dieses eingeschränkte Kinderdenken, was irgendwie dann auch total zeigt, wie schlimm das eigentlich alles ist.
Ja.
Und wie das aber ein Kind gar nicht begreifen konnte irgendwie.
Ja. Ja, dann muss ich das Buch, glaube ich, auch lesen.
Ja.
Nee, aber als ich dann auch nachts geträumt, also so ein bisschen von dem Thema geträumt habe, war dann auch okay. Du machst erstmal, informierst dich erstmal gar nicht mehr zu dem Thema. Ja. Weil ja zu der Zeit war ja auch die Gedenkfeier oder der Gedenktag von der Reichspogromnacht und da muss man dann irgendwo auch dann für sich selber auch so eine Linie ziehen und sagen, okay, paar Wochen Pause von dem Thema und dann kann man vielleicht wieder einsteigen. Aber ja.
Stimmt.
Das ist auf jeden Fall ein sehr schweres Thema.
Ja. Ja, wir haben jetzt auch sehr lange drüber geredet.
Ja, aber das ist halt bei dem Thema gibt es auch nicht zu wenig Zeit.
Ja, nee, also überhaupt nicht.
Ich glaube, da ist es auch immer schwierig. Ich finde es immer schwierig, dann einen Punkt zu machen.
Ja, ja.
Weil man dann denkt irgendwie so, man ist dem Thema noch nicht gerecht geworden. Nee.
Ja, wir können auch noch weitergehen, aber ich glaube, dann werden wir unseren Podcast irgendwann mal nicht mehr ganz gerecht.
Nee, das stimmt.
Ja.
Aber ja, nächsten Freitag, nee, diesen Freitag, nee, warte.
Heute ist Montag.
Ich bin gerade die ganze Zeit an Dingen, heute ist Freitag.
Okay. Nee, heute ist Montag.
Gut, dann diesen Freitag haben wir dann den Fokus wieder mehr hier auf dem Studio.
Genau. Und
reden über die französischen Filmtage.
Ja.
Ja, dann war es auch mit unserem Podcast. Das wird war ein schwerer Podcast. Ich hoffe auch, dass es für euch ein bisschen vielleicht auch zum Nachdenken anregt.
Ja.
Und man auch wieder ein bisschen mehr Sensibilität für das Thema bekommt und halt auch wieder ein bisschen realisiert, dass es gerade auch an unserer Generation jetzt liegt, dass zum einen sowas nicht mehr passiert und dass der Rechtsruck gestoppt werden muss, aber auch, dass es wichtig ist, sich immer noch und auch in Zukunft immer noch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir wünschen euch eine schöne Woche und hören uns beim nächsten Podcast.
Genau, bis Freitag.
Tschüss.
Tschüss.
Okay, ist das Kaffee? Ich dachte gerade noch so, ja. Also
okay,
so,
ist das so aus wie Wasser
so
irgendwie.
Lustig, ne, weil genau, eigentlich dürfte nämlich erst jetzt losgehen. Aber...